bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin, aber du verstehst die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche nicht oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte. Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt. Weißt du was? Du bist hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Nicht als Musikerin, nein, dafür fehlt mir das Talent. Ich promote, ich booke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Da war er, dieser Aha-Moment. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So ging es mir mit Musik in der Werbung. Und das, obwohl ich auf einem Konzert von Woodkid war, die mir durch die Vodafone-Werbung auffielen. Die Bedeutung von Musik und Werbung. Ein Musikbranchenzweig, der unter meinem Radar lief. Und dann ist mir Nadine Lefkeli begegnet. Sie ist Geschäftsführerin von White Horse Music oder auch Managing Director. So wird sie zumindest auf der Homepage angeteasert. Sie verbindet Musik mit der Werbe- und Marketingwelt. Das hat sie aber nicht immer gemacht. In Hildesheim geboren, zog es sie nach der Schule nach Berlin. Hier absolvierte sie Praktika in der Filmbranche. Sie wusste zu dem Zeitpunkt nicht so recht, welchen beruflichen Weg sie einschlagen möchte. Sie packte ihre Sachen zusammen und flog nach Barcelona. Hier jobbte sie für 7 Monate in einem Sexshop. Ihre Mutter erzählte, dass ihre Tochter in einem Geschenke- und Accessoire-Laden arbeiten würde. Naja, so Unrecht hatte sie damit nicht, denn auch Sextoys werden häufig zu Geschenken verpackt. Nadine kam zurück nach Deutschland, studierte in Hildesheim internationale Kommunikation und Übersetzung und landete als A&R-Assistentin schlussendlich bei Warner Music in Hamburg. Irgendwann kam ein Anruf und sie zog weiter zu White Horse Music. Hi Nadine, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Imke.
Du hast internationale Kommunikation und Übersetzung studiert und bist seit ungefähr 2005 Teil der Musikbranche. Du warst unter anderem für Warner Music tätig. Heute gehörst du in die Geschäftsführung von White Horse Music. Was macht White Horse Music?
Ja, White Horse Music ist eine Musikagentur, die sich auf den Einsatz von Musik in der Werbung spezialisiert hat. Und wir sind quasi der Mittler zwischen Werbe- und Musikindustrie.
Deine Aufgaben, wofür bist du zuständig?
Also neben der Unternehmungsleitung verantworte ich vor allem den Bereich der strategischen Verhandlungsführung und mache auch die musikstrategische Betreuung für Kunden wie zum Beispiel Vodafone.
Vodafone, da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen. Das heißt, also wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht es aus? Kommen die Kunden auf dich zu? Und wer sind deine Kunden und was wollen sie genau von dir?
Ja, unsere Kunden sind eigentlich die Kreativdirektoren und Artdirektoren und die Berater der Werbeagenturen. Die kommen meistens schon mit einer Kampagnenidee an. Sie wissen, sie wollen einen Spot machen oder eine ganze Kampagne. Und was fehlt, ist dann eben noch Musik. Und wir beraten dann, besprechen, okay, was es braucht. Ist es vielleicht eine Auftragsproduktion in diesem Fall oder soll es ein Originalmusikstück sein, ein bestehendes Stück, und versuchen die Bedürfnisse herauszufinden und dann erstellen wir mit denen gemeinsam ein Briefing und gehen dann los. Wenn es beispielsweise in Richtung Originalmusiklizenz gehen soll, dann würden wir scouten, ganz klassisch irgendwie Vorschläge machen für Songs, die eben zu dieser Kampagne und auf den Spot passen, aber auch zur Marke natürlich passen müssen. Und wenn dann ein Song gefunden wurde, dann verhandeln wir diesen und lizenzieren ihn.
Scouting heißt also nicht, dass die Songs dann extra geschrieben werden, dass das etwas ist, das an die Labels weitergereicht wird und da werden die Musiker gesucht, die das dann für euch produzieren.
Nee, das ist der Bereich der Auftragsproduktion tatsächlich, machen wir auch. Da arbeiten wir aber gar nicht mit den Labels zusammen, sondern dann ist es so, wir haben einen Pool von Komponisten, Autoren, Songwritern und je nachdem, was eben gewünscht wird, sprechen wir die Leute an, briefen die und erarbeiten mit denen zusammen eine neue Komposition. Wir machen das Gleiche sogar auch in-house. Also wir haben auch bei uns im Hause einen Komponisten sitzen, der kann das eben auch erfüllen.
Nun seid ihr ja kein Musiklabel. Wie schaut denn das aus, wenn ihr jetzt wisst, okay, wir haben in diesem Konzept, wir brauchen einen Song, der irgendwie jazzig klingt. Wie kommt ihr dann an die Jazzmusik, die ihr wiederum den Art-Direktoren vorschlagen könnt?
Also wir sind übrigens auch Label, das ist ganz lustig, wir sind auch Verlag und Label, also das können wir alles auch, haben wir alles auch, die Struktur, aber es stimmt schon, wir haben jetzt kein Repertoire, das wir vermarkten würden. Wenn wir Jazz brauchen, dann würde ich in dem Fall, wir machen einmal ein freies Scouting, ganz klar, das sind meine Leute, die wissen einfach, wo sie suchen, die haben ein riesiges Musikrepertoire-Wissen und auf der anderen Seite sprechen wir tatsächlich auch Labels und Verlage an und zwar die, die dieses Repertoire haben und gehen explizit auf die Leute zu und geben denen das Briefing durch und lassen uns dann Vorschläge machen.
Das heißt, wenn ich als DIY-Musiker unterwegs bin und gar keinen Plattenvertrag habe und auch gar nicht mit dem Label zusammenarbeite, habe ich im Prinzip gar keine Chance, in diesen Pool reinzukommen als Musiker, der da vorgeschlagen wird, oder?
Ja, das stimmt nicht ganz. Wir haben natürlich unsere Mailinglisten, denen alle unsere Kontakte stehen, die wir angehen, wenn wir nach einem Song suchen. Aber wir bekommen immer wieder von Musikern selbst Songs, also E-Mails und Songs vorgeschlagen, die hören wir uns natürlich auch an. Es ist natürlich nicht so einfach, immer diese Songs auf dem Zettel zu behalten, aber wenn wir sie einmal gehört haben, dann gibt es wenigstens diese Chance. Das heißt, ich kann auch jeden nur ermutigen, sich ruhig an Sync-Agenturen zu wenden und zu versuchen, zu ihren Songs Gehör zu verschaffen.
In welcher Form müssten Musiker ihr Repertoire oder ihre Musik bei euch einreichen?
Wir kriegen dazu Mails und das ist im Grunde auch das Beste. Mit einem Link irgendwie zu ihrem Profil, mit einem Link am besten zu den Daten, wo man sich gleich die Songs runterladen kann.
Du hast auch schon gesagt, dass du für Lizenzverhandlungen zuständig bist. Was kann ich mir unter Lizenzverhandlungen vorstellen? Wer redet da miteinander und wie läuft das ab?
Also wer einen Song für seinen Spot nutzen möchte, muss den Titel lizenzieren. Du darfst nicht einfach einen Song so verwenden. Dabei gibt es immer zwei Rechte, die berücksichtigt werden müssen. Also auf der einen Seite gibt es das Copyright und das Recht am Master. Also das ist das Recht an der Aufnahme selbst. Und das Copyright wiederum, das ist das Recht am Werk, also an der Komposition und dem Text, wenn du so willst. Diese zwei Rechte werden vertreten häufig von einem Verlag, das Copyright. Und das Master wird häufig von einem Label vertreten. Das heißt, ich muss in die Verhandlung mit diesen beiden Parteien treten, um den Song zu bekommen. Die Verhandlungen führt man im Grunde auf Basis von Nutzungsdetails. Wie soll der Song überhaupt eingesetzt werden? In welchen Medien? In welchem Territorium? Über welchen Zeitraum? Das sind meine Stellschrauben, wie ich verhandeln kann. Wenn ich einen Song lizenzieren möchte, gehe ich in der Regel als erstes auf den Verlag zu. Also er macht in der Regel ein Angebot. Das Label zieht dann häufig mit. Und das gilt es dann eben bestmöglich für den Kunden zu verhandeln. Das heißt, die Budgets zu berücksichtigen, die der Kunde hat, aber auch natürlich der Autorin und Musiker happy zu machen auf der anderen Seite.
Heißt das, dass ein Musiker in jedem Fall bei einem Verlag sein sollte?
Da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten. Also ich kann das ehrlich gesagt nur auf den Sync-Bereich beziehen, ne? Weil der Verlag übernimmt ja viele Aufgaben für einen Musiker. Aber es ist tatsächlich so, der Verlag soll natürlich auch die Werke der Autoren vertreten für Sync-Anfragen. Das heißt, wenn ich als Werbeagentur, sagen wir mal, auf den Verlag zugehe und brauche Musik, macht der ja Vorschläge. Und da muss ich sagen, ist es so, dass das Repertoire teilweise so groß ist von den Verlagen, die können ja gar nicht jeden Song auf dem Zettel haben. Das ist unmöglich. Sie können auch gar nicht alle Songs kennen. Und dann kriegt man so einen kleinen Ausschnitt, eben zu hören, auf das Briefing jetzt entsprechend. Aber als Musiker habe ich vielleicht das Problem, dass der Verlag niemals meine Songs aus irgendwelchen Gründen, weil er sie nicht kennt oder vielleicht passen sie auch nicht, aber vorschlägt für Kampagnen. Der Vorteil ist, wenn eine Anfrage reinkommt, dann kann der Verlag sehr gut einschätzen, welche Summe er dafür aufrufen sollte, weil er einfach Vergleichswerte hat und das natürlich seit Jahren macht. Das ist deren Daily Business. Auf der anderen Seite wiederum habe ich es auch schon erlebt, dass die Anfragen gar nicht erst zu den Musikern kommen, weil der Verlag eine so hohe Summe fordert, dass es schon stirbt bei uns. Dass wir sagen müssen, nee, sorry, das kann der Kunde niemals bezahlen. Und der Musiker weiß vielleicht noch nicht mal, dass sein Song berücksichtigt wurde für eine Kampagne und dass er abgelehnt wurde, weil es zu teuer war. Und das finde ich einfach schade, gerade bei Newcomern, die die Chance haben wollen, das weiß ich aus Gesprächen, die gerne in Werbekampagnen platziert werden wollen und gar nichts davon wissen, weil ihr Verlag es gar nicht an sie kommuniziert. Weil der Verlag der Meinung ist, dass das Budget einfach zu niedrig war.
Wie entstehen denn diese Preise, die der Verlag da aufruft?
Ja, da musst du mal den Verlag fragen. Das wüsste ich auch gern. Ja, also es gab früher gab es tatsächlich eine einfache Regel. Früher hat man sich das Bruttomediavolumen angeguckt, das der Kunde hatte, ne, mit welchem Spending geht er raus und schaltet die Kampagne. Und dann hat man im Schnitt gesagt, ja, 2-5% dafür geht an Lizenzen halt raus. Das wird gar nicht mehr gemacht heute. Meistens wissen wir noch nicht mal, wie hoch die Spendings sind und deswegen ist das gar keine Möglichkeit mehr, auf der Basis wir verhandeln könnten. Die haben da, natürlich haben sie ihren Katalog und wissen gerade bei Lizenzen, die beispielsweise jetzt aus den USA vergeben werden, da gibt es ja auch einen Originalverlag, sie können in ihrem System sehen, zu welchen Konditionen ging dieser Song schon mal über den Tisch. Ne? Bei großen Copyrights ist das einfacher. Da wissen wir dann auch schon, dass wenn wir halt ein großes Copyright anfragen, dass dann gut mal Angebot kommen kann über 500.000. Ich bin wirklich der Meinung, dass die Newcomer da besser involviert sein sollten. Also die Verlage sollten wirklich direkt auf die Autoren zugehen und denen sagen, dass ein Song im Rennen ist oder angefragt wurde, die aber nur vielleicht ein sehr kleines Budget haben, der Kunde, sollen wir trotzdem vorschlagen. Und stattdessen ist es halt häufig so, dass ein Riegel davor geschoben wird. Und der Verlag entscheidet einfach, dass die Summe zu niedrig ist.
Mhm. Auf jeden Fall etwas, worüber sich Musiker Gedanken machen müssen. Musiker kommen oft mit der Frage auf mich zu, soll ich zum Verlag? Ich hab da keine Antwort drauf, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ne?
Ja, es ist wirklich schwierig zu beantworten, weil ich, wie gesagt, das sehr jetzt aus der Sync-Brille betrachte. Ne? Mhm. Weil der Verlag macht natürlich auch den ganzen Papierkram, ja, also die ganzen GEMA-Administrationen und so weiter. Das ist natürlich schon gut und sie haben das Netzwerk und sie haben Anwälte hinter sich. Und das ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Aber es gibt ja auch mittlerweile Verlage, die bieten Administrationsdeals an. Da geht es wirklich um die Administration und die beraten dann wirklich auch nur bei Sync-Anfragen. Also im Grunde müsste es alles über den Tisch des Musikers auch laufen. Vielleicht kann man sich das mal näher angucken, das Modell.
Nun sind ja ziemlich viele Parteien im Boot, wenn ich höre, wie komplex Sync ist. Jede Partei möchte irgendwie Geld verdienen. Kommt beim Musiker am Ende noch was an?
Ja, also ich kenne natürlich nicht die Deals, die der Musiker mit seinem Label hat und seinem Verlag. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie da die Shares sind. Aber wenn wir nicht über so Mini-Lizenzen sprechen, sondern Musiklizenzen sind ja in der Regel schon im fünfstelligen Bereich. Also ne, und halt häufig auch darüber. Aber wenn wir jetzt mal über die Newcomer sprechen, dann die kleineren fünfstelligen Zahlen. Aber trotzdem, klar, da bleibt ein bisschen was. Es ist absolut individuell. Es hängt immer vom Deal ab. Ne? Ich habe einen Deal gemacht, das war mein erster großer Deal, als ich angefangen habe bei White Horse Music. Und zwar, ich kann es ja auch hier sagen, es war für Nikon, für die Nikon-Kampagne, die noch heute läuft, also heute noch mit dem gleichen Song. Der Song heißt Welcome Home und ist von Radical Face. Und dieser Bursche, den kannte vorher keiner, aus Kanada kommt der. Und ich weiß, er hat sich dann ein Haus gekauft. So, und er war so happy. Ich habe mir ein Haus gekauft von dem Geld. Also das ist schon toll, wenn man sowas miterlebt. Also ich will jetzt auch keine großen Hoffnungen wecken. Die Beträge sind nicht immer so hoch. Manchmal reicht es eben auch nur für einen Indonesien-Urlaub.
Kannst du sagen, also bei was für einer Summe fängt es an? Kriegt man eine Lizenzierung schon für 500 Euro?
Nein, überhaupt nicht. Also wenn ein Kunde mit solchen Beträgen kommt, dann empfehlen wir auch dringend auf Library auszuweichen. Es gibt so Archive mit vorproduzierter Musik, da zahlst du nach Preisliste, da wird nichts individuell verhandelt. Wenn du von Werbekampagnen sprichst, die auch im TV laufen sollen, jetzt mal in die Tüte gesprochen, musst du wahrscheinlich 50.000 Minimum rechnen. Und das wird dann aber auch noch aufgeteilt, ne, in zwei Parteien. Also auf der einen Seite hast du den Verlag und auf der anderen Seite das Label.
Du hattest ja auch deine Hände bei den Vodafone-Spots im Spiel. Wie wird man denn auf eine Alice Merton oder auf Woodkid aufmerksam?
Ja, also das ist ja im Endeffekt unser täglich Brot, dass wir wissen, was gerade irgendwie am Start ist, was ist frisch veröffentlicht. Unser Repertoirewissen ist halt einfach groß und ich habe auch wirklich ein tolles Team. Und bei Woodkid und auch bei Alice Merton war es ja in den beiden Fällen so, dass die Songs waren ja schon veröffentlicht. Wir kannten sie einfach und haben sie zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Kampagne gepickt, sodass sie im Endeffekt mit der Kampagne zusammen den Boost gekriegt haben und so richtig steil gehen konnten.
Was würdest du Künstlern empfehlen, die eine VÖ vor sich haben? Kann man sowas in eine VÖ-Strategie mit einplanen, dass man sagt, ich bemuster alle Medien und ich fange auch an, Werbeagenturen mit zu bemustern?
Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also die Labels machen das zum Beispiel bei uns schon so, die kündigen frühzeitig an. Hier irgendwie im Mai kommt oder im Juni kommen folgende Künstler bei uns raus und also mit diesen Songs. Vielleicht habt ihr ja passende Kampagnen. So können wir das schon mit berücksichtigen. Und genau das Gleiche kann ich halt den Musikern auch empfehlen. Also, dass sie herangehen an die Werbeagenturen. Es ist natürlich schwierig, an Werbeagenturen selbst heranzukommen. Ne? Das ist ja ganz besonders, was wir haben. White Horse Music ist deutschlandweit die einzige Agentur innerhalb einer Agenturgruppe, also eine Musikagentur innerhalb einer Agenturgruppe. Uns gibt es in der Form gar nicht. Es gibt Musikagenturen, die machen das, was wir machen, aber sind komplett frei, sind an keine Werbeagentur angedockt und auf die können Werbeagenturen quasi zugehen. Es wird echt schwierig für Musiker, auf die Werbeagenturen selbst zu gehen, weil das sind Leute, die konzipieren Filme oder Kampagnen, ne, Spots. Die sind eigentlich nicht für die Musik zuständig. Und man hat immer mal einen dabei, der irgendwie sich total begeistert für Musik und selbst richtig on ist und selber Vorschläge macht und sagt, hey, hast du nicht schon gehört? Und ja, klar, haben wir schon gehört. Aber das ist dann natürlich schwierig als Musiker oder auch für die Labels und Verlage an diese Werbeagenturen direkt heranzugehen. Deswegen haben ja auch die ganzen Labels mittlerweile Brand-Partnership-Abteilungen, die machen genau das. Deren Aufgabe ist, zu netzwerken, mit den Producern der Werbeagentur in Kontakt mit denen zu bleiben, damit sie ihre Songs irgendwie herankriegen. Und die sind eigentlich ganz dankbar, dass es uns gibt, weil sie halt bei uns mit jemandem sprechen, quasi auf Augenhöhe. Es geht um Musik, wir haben mit Musik zu tun und sie können ihre Sachen bei uns platzieren und wir wissen genau, wann kommt welche Kampagne und wo können wir was berücksichtigen. Wir haben eben den Kopf einfach nur für die Musik.
Wie viele Kampagnen im Jahr arbeitest du? Kannst du das sagen?
Ui, nee, das müsste ich mal die Website einmal angucken und schauen, wie viel wir da im letzten Jahr gemacht haben. Mhm. Wir haben stetig zu tun. Es ist aber auch so, dass man häufig arbeitet und am Ende kommt gar nichts bei rum. Das passiert halt auch, weil der Kunde einen ganz anderen Weg geht beispielsweise. Oder aber auch, wir stehen ja in Konkurrenz mit anderen Musikagenturen, dass am Ende eine andere Agentur übernimmt. Wir werden ganz häufig zu Rate gezogen für einfach Beratung. Ne? Wie läuft das und wie schätzt du das Copyright ein? Wie viel muss man da wohl bezahlen? Oder hast du noch Vorschläge? Am Ende gewinnen die vielleicht den Pitch selbst nicht und so weiter. Also wir sind stetig am Rödeln und doch ist es nicht so, dass am Ende des Tages nach jeder Arbeit auch eine fertige Kampagne bei rauskommt.
Wenn Musiker bei euch Musik einreichen, wir haben da ja vorhin schon ganz kurz drüber geredet, das geht easy per E-Mail. Wie fertig produziert muss dieser Song sein? Oder kann es ein erster Entwurf sein? Und wenn der euch anspricht, dass ihr dann in die Kommunikation mit dem Musiker geht und ihm klar macht, produziert das in die und die Richtung weiter? Und dann kommt nochmal auf uns zu.
Ja, ich würde sagen, das geht einen Schritt zu weit. Wir können ja am Ende nicht versprechen, dass Kampagne bei rumkommt. Natürlich können wir Empfehlungen aussprechen und wir werden auch tatsächlich häufig zu Rate gezogen. Julian ist bei uns als Creative Director, der war früher selbst A&R. Der kann das natürlich sehr gut. Aber trotzdem ist es jetzt nicht unsere Aufgabe, den Musikern zu sagen, in welche Richtung sie produzieren sollen. Da müssen sie sich tatsächlich einen Produzenten zu holen und der sollte das machen. Am besten können wir tatsächlich mit fertigen Songs arbeiten, weil es geht immer sehr schnell. Wenn wir plötzlich eine Kampagne haben, wo wir denken, ah, warte mal, da war doch der Song, der könnte hier passen, weil die Lyrics total gut passen oder wie auch immer, und wir geben den rüber an die Kreation, können die gar nicht abstrahieren. Wenn der sich nicht richtig geil anhört, dann finden sie ihn irgendwie doof.
Mhm. Spielt Spotify eigentlich in der Werbung irgendeine Rolle in eurer Arbeit?
Ja, mittlerweile schon. Als ich damals die ganzen Scoutings gemacht habe, ich habe ja jetzt kaum noch die Zeit dafür leider, ich gar nicht mit Spotify gearbeitet. Das war, glaube ich, steckte noch so in den Kinderschuhen. Ich habe alles mit iTunes gemacht. Heute ist es ehrlich gesagt unabdingbar. Jeder hat Spotify. Wir nutzen es intern, indem wir gemeinsame Playlisten erstellen. In die schmeißen wir rein unsere Ideen. Der Verantwortliche auf dem Job sieht dann eben aus. Mittlerweile gehen sogar die Spotify-Playlists, die wir erstellen, an Regie und Kreation, weil die auch alle schon Spotify haben. Früher haben wir denen halt komplett immer jede Datei gegeben. Jetzt können wir halt im ersten Schritt über Spotify und im nächsten Schritt, sie müssen ja die Songs ausprobieren, im Schnitt müssen wir natürlich dann die MP3-Dateien rübergeben.
Also es ist im Prinzip unabdinglich, dass sich Musiker noch vor Streaming sträuben. Weil damit schließen sie sich ja automatisch auch in eurem Arbeitsprozess aus, in dem Moment, wo Musiker sagen, wir möchten mit Streaming nichts zu tun haben, weil da verdienen wir kein Geld mit.
Ja, also was uns angeht, stimmt das. Also wir scouten auch über Spotify und natürlich können wir jemanden nicht finden, der nicht dort vertreten ist.
Wenn ihr über Spotify scoutet, hat die Anzahl der Follower einen Einfluss auf eure Entscheidung oder die Anzahl der gespielten Plays des Songs?
Es kommt ganz drauf an, wie das Briefing ist. Es gibt einige Kunden und Marken, wo wir gerade auch empfehlen, auf Newcomer zu setzen, weil sie selbst dann quasi den Song entdecken können. Und da ist es vollkommen egal, wie viel Plays der schon hat, weil wenn wir daran glauben, an einen Song und gerade in Kombination mit einer Kampagne, dann kann das auch von 0 auf 100 gehen. Es gibt aber auch Kunden, sie wollen im Grunde durch den Künstler mehr Reichweite erzielen. Und in dem Fall empfehlen wir natürlich auch schon bekannte Stücke zu gehen oder Künstler, weil sie halt dann gleich auch die Reichweite mitbekommen. Und da achten wir dann schon ganz genau darauf, wie viele Plays ein Song hat oder Follower, ein Künstler.
In welchem Genre arbeitest du? Also arbeitest du mit Klassik, Jazz, Pop gleichermaßen? Oder kannst du schon sagen, Musik, mit der ich hauptsächlich zu tun habe, ist Genre Rock oder was auch immer?
Das kann man ganz klar sagen. Also am häufigsten ist es tatsächlich Pop, was Originalmusik angeht. Bei Auftragsproduktion ist es ganz häufig eher so klassisch oder Score. Also gerade die Automobilhersteller nutzen das häufig in ihrer Werbung, wobei die auch immer mehr elektronischer werden. Rock ist es ganz, ganz selten. Und was jetzt gerade kommt und wo wir auch unsere Kunden zu animieren, das hat sich auch ein bisschen auf Hip-Hop zu setzen, weil Hip-Hop eine riesen Reichweite hat. Das wird immer unterschätzt, weil es eben auch polarisiert. Da haben einige Kunden und Marken einfach Angst davor. Aber in Hip-Hop steckt auf jeden Fall ein großes Potenzial.
Und das sehen wir ja auf Labelseite genauso, ne? Die Hip-Hop-Playlisten auf Spotify, die gehen durch die Decke.
Genau.
In Zeiten von Netflix und anderen Film-Streaming-Diensten, welche Rolle spielt denn da Werbung überhaupt noch? Und dann auch Musik in der Werbung?
Ja, ich denke, also TV ist, glaube ich, noch nicht tot. Und es ist auch so, dass Online-Kampagnen immer wichtiger werden. Also fast jeder Kunde irgendwie haut ein Viral raus, ne? Irgendwie so online. Und gerade Virals funktionieren wahnsinnig gut über Musik. Wenn man jetzt an Edeka Supergeil denkt oder BVG ist mir egal, das sind alles so Musikthemen. Deshalb, glaube ich, wird Musik immer eine Rolle spielen. Und wenn TV irgendwann tot sein sollte, dann wird es andere Werbeformen geben. Also Musik in der Werbung bleibt relevant.
Das heißt zusammenfassend, worauf kommt es an oder was ist entscheidend, wenn ich meine Musik in der Werbung haben will?
Glück, wie so ein Lotto zu gewinnen. Es ist wirklich verdammt schwer, weil wenn man sich, ich habe gar keine Ahnung, wie viel Musikstücke es auf dieser Welt gibt und die Auswahl ist einfach enorm. Dann spielen verschiedene Geschmäcker eine Rolle. Ne? Es gibt einen Regisseur, der auf der einen Seite entscheidet, Kreativdirektor, den Kunden, dann wir noch dazwischen, die halt entscheiden, was überhaupt drüber geht. Also ich glaube, man sollte einfach gut vernetzt sein. Das ist, kann ich ja jedem nur empfehlen. Für alles ist immer gut. Und ja, ein bisschen umtriebig sein, seinen Stücken Gehör verschaffen. Und wenn ich überall an jeder Front ein bisschen bin, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, dass eines Tages mein Stück gewählt wird. Und es gibt einfach so Nummern, also Alice Merton beispielsweise mit No Roots. Die Nummer war ja schon draußen. Und man hat schon gemerkt, das wird ein Riesenerfolg. Das hat man gesehen, wenn man das beobachtet, ne? Also wie es im Radio schon zuckte. Und dieser Song ist aber auch extrem gut. Also es ist wirklich ein Song, wo man sagt, das passt perfekt für Sync, weil er auch gute Laune verbreitet. Und jetzt haben wir auch den Beweis. Ich habe gerade ein Newsletter bekommen. In den USA hat sie nochmal 2 Kampagnen mit diesem Song bestückt. Und das wird sicherlich weltweit auch noch weiter so gehen. Also es gibt Songs, die sind einfach gemacht für Sync. Die Geheimzutat dafür, tja.
Mach auf jeden Fall Popmusik oder verfolge eher poppigere Töne, könnte es sein?
Ja, das genau. Es macht keinen Sinn, wenn man in eine Nische geht. Es darf auch nicht zu weich gespült sein. Es braucht schon eine Ecke und Kante. Also es ist auch ganz häufig in unseren Briefings. Austauschbar soll es ja eben nicht sein.
Rein ins Ohr und im Kopf bleiben muss die Musik.
Ja, genau.
Du hast gerade gesagt, sei umtriebig und ja, im Prinzip Netzwerke. Wo trifft man denn die Leute aus der Werbung? Auf was für Veranstaltungen, die entscheiden könnten, ob meine Musik in die Werbung kommt? Habt ihr so Highlight-Events im Jahr?
Ja, ich glaube, zwei wichtige, also die wichtigste Messe ist im Grunde das Reeperbahn-Festival. Ja, da sollte man definitiv sein, sich auch tatsächlich anschauen, was ist ein Konferenzprogramm dort. Wir haben jetzt beispielsweise vorgeschlagen, ist noch nicht klar, ob wir das machen, ein offenes Scouting zu machen für eine Kampagne. Ne? Das will halt sagen, okay, wenn wir jetzt zu dem Zeitpunkt ein Briefing hätten, dass man dorthin geht und die Leute können sich anmelden und dort eben ihre Songs live vorspielen und man berücksichtigt sie dann eben direkt oder kommentiert in dem Moment. Also das Reeperbahn-Festival definitiv, da kann man ja auch super netzwerken. Und dann gibt es noch im kleineren Rahmen die CO Pop in Köln, wo ich dieses Jahr auch sein werde. Und da trifft man auf jeden Fall Leute aus der Branche.
Das war Nadine Lefkeli. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, ich danke dir.
Das war Nadine Lefkeli, Geschäftsführerin von White Horse Music. Die nächste Folge erscheint übrigens am 18. Juni. Herzlichen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Herzlichen Dank auch an alle, die mir immer und immer wieder Feedback geben. Das hilft mir enorm, weiter Raketerei weiterzuentwickeln und die Themen zu picken, die ihr hören wollt. Großes Danke an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis bald, eure Imke.